Wir haben es von Volker gerade so ein bisschen schon gehört, worum es wohl heute gehen mag. Eine Geschichte, die man schon so oft gehört hat und die so bekannt ist, dass es eigentlich die Frage ist, was soll ich denn da jetzt noch hören, was ich nicht schon im Schlaf aufsagen kann. Und ich bemühe mich, dass vielleicht noch ein oder ein anderer Aspekt mit hineinkommt, so dass eure Langeweile sich in Grenzen halten wird. Ich bin überzeugt, dass das so ist. Es gibt ja so ein paar Geschichten aus der Bibel, die sind so bekannt, dass sie auch Leuten, die mit Christsein, mit Bibel und dergleichen nicht viel am Hut haben, geläufig sind. Geschichten, die so bekannt sind, weil sie auf gewisse Art und Weise Grundgefühle des Menschen ansprechen. Sie sind populär geworden, weil ich mich darin wiederfinde mit meinen Gefühlen. Allein die bekannte Hiobsbotschaft. Menschen erfahren das Leben zum Teil als sinnloses Leiden und dann kommt diese Geschichte und erzählt ihnen genau etwas darüber. Oder die Geschichte von der Arche, die Geschichte der Rettung. Wenn ich in einer Welt lebe, die gerade wie sie heute sich auch darstellt, den Gedanken nahegebracht bekomme, es gibt eine Rettung, es gibt eine Arche, die mich hinträgt durch die Gefahr. Oder Geschichten wie Jona, der auf der Flucht ist und im Walfisch landet, dieses Außergewöhnliche. Und so ist es natürlich auch mit David und Goliath. Diese Geschichte ist in so vielen Variationen schon adaptiert worden, also umgesetzt worden, weil sie eigentlich unsere Erfahrung auf den Kopf stellt. Denn die Erfahrung, die man in der Welt macht, ist im Allgemeinen so: die Großen, die Mächtigen, die Starken, die besseren Waffen haben, das meiste Geld haben, die sich am meisten durchsetzen, so Goliaths in verschiedenster Form, die setzen sich durch, die bestimmen, die sagen, wie es läuft, Punkt. Und die Kleinen, die müssen gehorchen. Die Kleinen haben keine Chance. Die Kleinen in jeder Beziehung, nicht nur körperlich, also körpergroßen Kleinen, sondern in jeder Beziehung klein, machtlos, ohnmächtig. Und hier kommt eine Geschichte, die wirft das über den Haufen. Das ist anziehend. Das ist etwas, wo Menschen fasziniert sind. Deswegen wird das in Büchern, in Geschichten, in Filmen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an diese Reihe von Rocky mit Sylvester Stallone, diesem Boxer, diesen Underdog, der sich selber hochkämpft und gegen diesen super durchtrainierten Muskelberg aus dem Osten da gewinnt, der Hightech trainiert und er nur. Das ist etwas, was uns anspricht. Ich kann gewinnen. Ich kann auch den Großen besiegen. Und das ist natürlich großes Kino. Im wahrsten Sinne des Wortes an dieser Stelle. Der Kleine trotz den Widerständen der Großen. Die Bibel immer wieder zeigt uns ein Leben mit Gott, wirft unsere Erfahrungen über den Haufen. Die Ersten werden die Letzten sein. Wer aller Herr sein will, sei aller Diener, kommt Jesus und sagt uns: Ich werfe eure Erfahrungen über den Haufen, weil in meinem Reich, wir haben vorhin die Bergpredigt kurz gehört, in meinem Reich gelten andere Regeln. Nicht das, was ihr kennt. Das macht diese Geschichten so faszinierend. Und deshalb möchte ich mit diesem Gedanken mal einen Blick gerade auf diese Geschichte von David und Goliath werfen. Ich habe zu Beginn einen kleinen Vers aus den Psalmen, der meiner Meinung nach ein Prinzip verdeutlicht, das David hier ganz praktisch anwendet, das aber dann, weil es ein Prinzip ist, natürlich für uns heute hier und jetzt Gültigkeit hat. Wenn wir denn glauben, wo es heißt, über Gott im Psalm 147, ihn, nämlich Gott, beeindruckt nicht die Stärke des Pferdes. Er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers. Gefallen hat er an denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Also vor Gott zählen offenbar andere Qualitäten als das, was für uns in der Welt so oft zählt. Er guckt nicht aufs Bankkonto, er guckt nicht auf deine Diplome an der Wand, er guckt nicht auf die Durchsetzungsfähigkeit in Form von Kraft, von Stärke, vielleicht auch Rücksichtslosigkeit. Er achtet auf andere Qualitäten. nicht die Menge der Soldaten, nicht dein guter Umgang mit weltlichen Waffen oder dergleichen zählt bei ihm, sondern etwas ganz anderes. Und diese Geschichte oder dieses Prinzip, denke ich, gilt natürlich bis heute und wird hier in dieser Geschichte von David und Goliath in einer ganz besonders prägnanten Form angewandt und dargestellt. Und deshalb, weil sie so ein Grundgefühl trifft, wonach sich jeder sehnt, nicht nur der Stärkere, nicht nur die Dinge, die einfach kommen und mir sagen, wie ich zu leben habe, was ich zu tun habe, mich zwingen zu irgendwas gewinnen, sondern mit Gott gewinnt der oder die Geringe, weil hier andere Werte und Qualitäten zählen. Und so lasst uns mal hineingehen in diese Geschichte von David und Goliath, die so wohl bekannt ist, die ihr wahrscheinlich auswendig aufsagen könnt, und noch mal hineinsehen in das, was uns dort berichtet wird. Dort heißt, ihr kennt ja, ne, diese, wir haben es auch vorhin schon gehört, mal wieder ein Konflikt, mal wieder ein Krieg zwischen Israel, dem König Saul und den Philistern, die sich bekriegen, bekämpfen, die immer wieder in Konflikte und Kämpfe geraten, so wie wir das in unserem Leben ja auch kennen, immer wieder Konflikte und Kämpfe mit verschiedensten Dingen. Und hier nun auch wieder eine Auseinandersetzung, doch diesmal wird sie ganz anders verlaufen, als man es vielleicht gewohnt ist. Ich habe irgendwie ein paar Verse aus 1. Samuel 17 herausgenommen, nicht die ganze Geschichte, weil sie zu lang ist, aber so ein paar wesentliche Punkte, um Eckpunkte zu haben für uns. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gat. Er war über 3 Meter groß. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Aus diesem Spruch, es strahlt so mit jedem Wort so eine Arroganz heraus. Ich bin im hebräischen Text könnte man auch übersetzen, ich bin der Philister. Ich bin der Philister. Ich bin deine Bedrohung. Ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Ende. Ich komme, ich werfe meinen, wie auf diesem Bild so schön zu sehen, ich werfe meinen großen Schatten voraus und du kannst dich nur verkriechen. Ich bin der Philister. Du bist nur ein Knecht Sauls. Du bist doch gar nichts. Ihr, das Heer der Israeliten. Damit, ich bin der Philister, ihr seid nur Knechte Sauls. Er brüllt das heraus, kommt herunter zu mir. Er zieht sie nach unten und am Ende, indem er das so sagt, schlussendlich erklärt er Gott selbst den Krieg. Ich bin der Philister, ihr seid nur Knechte Sauls, des berufenen Königs Israels, von Gott berufenen Königs Israels. Er fordert Gott zum Kampf heraus, indem er Israel zum Kampf herausfordert, ihr Knechte Sauls. So kommt er her und sagt: Ich will euch versklaven, ihr sollt meine Sklaven werden. Schickt euren besten Mann und dann werden wir ja sehen, wer hier gewinnt. Schickt euren besten Mann. Und hier kommt schon die Wende in diese ganze Geschichte rein, die ja fast vorausgezeichnet ist, wenn hier ein 3 Meter großer, haariger, so stelle ich mir den vor, so ein 3 Meter großer, haariger Riese, voller Muskeln, mit Waffen strotzend da steht: Ha, ich bin der Philister, schickt mir euren besten Mann runter. Ihr werdet sehen, wie ich den grille und dann ist nichts mehr von übrig, ihr werdet meine Sklaven sein. Wow, das ist schon eine ziemlich greifbare Bedrohung, wenn man den da vor sich stehen sieht. Sie schicken ihren besten Mann schlussendlich, aber völlig anders als erwartet. Da kommt der kleine Hirte zu dem großen Goliath. Sie schicken ihren besten Mann, aber einen ganz anderen, als Goliath erwartet hat. Sie schicken ihren besten Mann und da kommt der kleine Hirte und bestimmt einen Kampf, auf den Goliath nicht vorbereitet ist. David zieht Goliath auf seine Arena, auf seinen Kampfplatz, wo er sich auskennt. Und geht nicht auf den Kampfplatz eines Goliath, wo er von Jugend auf darauf vorbereitet wurde. Er kämpft mit ganz anderen Waffen. Er lässt sich nicht auf diesen Kampf ein oder lässt sich nicht, komm zu mir herunter, lässt sich nicht auf dieses Niveau, sage ich mal, dieses Goliaths ein, sondern er kämpft nicht mit Fremden, sondern mit seinen eigenen Waffen, da wo er sich auskennt. Er geht nicht auf diese Arena ein, er lässt sich nicht verlocken. David ist der beste Mann Israels, und wir werden das gleich noch sehen, weil er ganz anders ist. Und ich denke, da haben wir an ganz vielen Punkten schon diese Parallelität und die Anwendung für unser eigenes Leben, so wie ein David zu sein. Wenn in meinem Leben und in deinem Leben, in der nächsten Woche, wann auch immer, wieder so ein Goliath vor der Tür steht, wie das so oft im Leben passiert, eine Bedrohung, vielleicht ganz namenlos, aber vielleicht auch auf anderer Seite ganz konkret, eine Sorge, die sich bedrohlich vor dir aufbaut und einen Schatten vorauswirft, eine Angst, die dich schon so lange begleitet und die dich jetzt plötzlich trifft, eine Diagnose, Krankheit, eine Kündigung, Arbeitslosigkeit, ein Chef, der dich in der nächsten Woche erwartet, wo du weißt, der will dich zur Schnecke machen, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast, bedrohlicher Riese vor deiner Tür. Dann lass dich nicht von ihm auf seinen Kampfplatz locken. Lass dich nicht in seine Arena locken. Wenn er an die Tür klopft, dann mach es wie David auf gewisse Art und Weise. Mach die Tür auf. Und wenn er dann seine Drohung ausspuckt, ich werde dich versklaven, diese Sorge, diese Angst, diese Befürchtung, was immer vor deiner Tür steht, sag, ich will dich versklaven, du sollst mir dienen. Dann mach es auf gewisse Art und Weise wie David und ruf in dein Herzenshaus hinein, Jesus, da ist jemand für dich. Und, oh schön, Besuch, wie wunderbar. Und dann kommt Jesus an die Tür und dann kannst du zusehen, wie dieser Goliath mit Kondensstreifen an seiner Schwertspitze von hinten zieht, weil sobald er diesen Namen Jesus hört, sobald du dich nicht auf einen Kampf einlässt mit ihm, den du nicht gewinnen kannst, sondern den holst, der den Kampf gewinnt. Diesmal nicht den kleinen Hirten, sondern den großen Hirten. Jesus selbst. Und wenn du ihn an die Tür schickst, diesem Riesen entgegen, dann bleibt von diesem Riesen nichts mehr übrig. Dann ist das nur noch ein Gartenzwerg, gemessen an der Größe von Jesus. König Jesus singen wir. Wir haben es gerade gesungen. Wie oft in unserem Alltag ist dieser große König aber so klein, dass er gar nicht mehr die Macht hat, meine Bedrohung in meinem Leben wirklich zu begegnen. Schick Jesus an deine Haustür, wenn er wieder klingelt, dieser Vertreter des Feindes, und dich bedrohen will und sagt, du hast keine Chance, ich werde dich versklaven. Schau dich doch an, ich bin 3 Meter groß. Und du bist doch nur, ihr seid doch nur Diener Saus, du bist doch nur gläubig. Lächerlich. Träumer, ich bin eine reale Bedrohung. Du glaubst doch nur an irgendwelchen Firlefanz. Dann sag ihm gar nichts. Sag, Jesus, Besuch für dich. Er kümmert sich drum. Wie damals der König Hiskia den Brief mit den schrecklichen Drohungen, die er bekommen hat, vor Gott legt und sagt, Herr, guck mal, was hier abgeht. So diese Briefbombe, die dir manchmal zugestellt wird, wenn du sie aufmachst, kümmere dich nicht um. Gib sie gleich Jesus ab. So macht es David auf gewisse Art und Weise. Lass dich niemals, niemals auf das Gelände, auf den Kampfplatz, in die Arena, in den Sand deines Feindes locken, denn da ist er besser. Hat mal so einer gesagt, ne? Lass dich nie auf das Diskussionsniveau mit Deppen ein. Sie ziehen dich auf ihr Niveau runter und dort sind sie immer besser als du. Du wirst verlieren. Du bestimmst, wo gekämpft wird, nicht er. Er will dir das aufdrängen, aber du bestimmst es, so wie das David hier auf seine Art und Weise oder in dieser Geschichte auf seine unnachahmliche Art und Weise macht. So geht die Geschichte weiter. Und wir lesen hier ab Vers 32, David sagt das zu Saul. Mein König, sagte David zu Saul, vor diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, er aber ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Wie soll das gehen? Unmöglich, das haben wir noch nie so gemacht. Deshalb kann es auch nicht gelingen. Nun ja, ihr seht, die Deutung dieses Saul ist ja völlig korrekt. Wie soll dieser kleine David denn diesen Riesen besiegen? Geht ja nicht, kann ja nicht sein. Ist ja nicht aus der Luft gegriffen, aber sie ist völlig diesseitig, völlig auf die eigene Kraft ausgerichtet. Du kannst das nicht. Und wenn es nur auf die eigene Kraft ausgerichtet bleibt, in eigener Energie, dann ist das auch richtig. Du kannst es nicht. Aber da kommt ja das hinein, was tatsächlich für uns in unserem Leben relevant ist und was David uns hier vormacht, nämlich im Schatten der Gefahr, im langen Schatten des Goliaths, der gerade in deinem Leben steht, der dich bedroht, der dir Angst macht, nicht außerhalb des Schattens, sondern im Schatten dieses Goliaths zu sagen, ich vertraue Gott. Wie kann das gehen, im Schatten Goliaths zu glauben? Und ihr wisst es, wenn ihr in euer Leben hineinguckt, wie oft dieser drohende Schatten vor dir steht. Und wenn es nur eine namenlose theoretische Bedrohung ist, die dich trotzdem heute beeinflusst? Sie ist da. Wie kann ich an dieser Stelle vertrauen? Und da kommt unser David hinein und sagt, wir haben das vorhin schon gehört, ich habe etwas anderes als nur diesseitige Kräfte. Ich bin ein kleiner Junge, gemessen an, jetzt kein Kind mehr, aber gemessen an Goliath sowieso. Und dann sagt er, und das ist ganz, das haben wir vorhin schon gehört, mit anderen Worten, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. David kann diesem Philister begegnen mit seiner Erfahrung Gottes. Er hat Gott erfahren. Er hat in seinem Leben erfahren, dass Gott zuverlässig ist, dass Gott hilft, dass Gott durch Schwierigkeiten hindurchträgt. Er weiß nicht nur etwas über Gott, sondern er hat mit Gott gelebt und hat erlebt, dass Gott verlässlich ist. In Gefahren, in Schwierigkeiten, er ist diesen Dingen nicht ausgewichen. Er kann sagen, ich begegne den Philister hier, weil Immanuel, Gott mit uns und hier Gott mit mir. Er weiß das, das ist unsere Verheißung, Gott mit euch, Immanuel, das ist das Wort, was wir hineinsprechen in diese Bedrohung. Ich gehe da hinein, nicht in eigener Kraft, ich gehe hinein, weil Immanuel, weil Gott mit mir ist. Ich weiß nicht nur etwas über Gott. Ich habe ihn auch erlebt. Wissen allein, und wenn es noch so groß und vielfältig ist, wird dich in der realen Gefahr nicht tragen. Das Wissen muss sich mit der Erfahrung verbinden. Dann kannst du dem Philister in deinem Leben, der gerade vor dir steht, etwas entgegensetzen. Immanuel, Gott ist mit mir. Egal, ob du Philister 3 Meter oder 3,50 Meter groß bist. Gott ist mit mir. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Saul hat offensichtlich sein Gottvertrauen nicht ganz verloren. Er lässt sich darauf ein, ist aber überaus skeptisch und sagt, okay, wenn du dich schon darauf einlässt, auf diese unmögliche Sache, dann hier, guck mal, Saul gab David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam vermochte er einige Schritte zu gehen, schleift wahrscheinlich das Schwert auf den Boden, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum bewegen darin, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Saul, ja, wenn wir uns schon darauf einlassen, dann nimm mir meine Rüstung. Schön aus Metall, aus Bronze, dann tut es nicht ganz so weh oder so. Keine Ahnung, was er sich gedacht hat, aber da muss ich doch Gott mal auf die Sprünge helfen. Und hab da so eine Idee. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Saul meint es ja gut, aber wir brauchen Gott nicht auf die Sprünge helfen, mit eigener Rüstung oder so. Und das wäre das Zweite, mache diese Gotteserfahrung, mit der du dem Goliath entgegentreten kannst, und dann trage keine fremde Rüstung, die nicht deine ist. Kämpf nicht mit Waffen, mit denen du dich nicht auskennst. Lass dich nicht auf Diskussionen ein mit dem Feind, mit irgendwelchen Dingen, der nichts anderes besser kann, als Leute totlabern, auf Deutsch gesagt. Zieh die Rüstung an, die Gott dir gegeben hat. Die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6 ist uns bekannt. Den Helm des Heils, Schwert des Glaubens, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Deine Waffen sind doch ganz andere. Kämpf nicht mit den Waffen des Feindes auf seinem Kampfplatz, sondern kämpf mit deinen Waffen auf deinem Kampfplatz. Keine fremde Rüstung. Und dann die Geschichte, und das ist ja das ganz Bekannte, dieses außerordentliche Davids Schleudern, ne? Stattdessen, statt dieser super Rüstung und Hightech-Panzerung, stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus seinem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Mit Stock und Schleuder in der Hand. Mit den Dingen, mit denen er sich auskennt in seinem ganzen Hirtenleben, und mit Gottes Zuspruch und Hilfe schreitet er auf diesen Riesen zu, in den Schatten direkt hinein. Mit Dingen, wo man menschlich und weltlich sagen würde, das ist ja lächerlich. Aber ist es nicht, weil Gott ist bei ihm und er kennt sich aus im Gebrauch dieser Waffen. Die Frage natürlich immer wieder übertragen, kennen wir uns aus im Gebrauch unserer Waffen, die uns an die Hand gegeben sind, das Wort Gottes, den Helm des Heils, unseren Glauben, sind wir geübt? So wie David das war, der brauchte keine Ahnung, der weiß genau, ich kann schleudern und ich treffe alles Mögliche in 20 Meter Entfernung, ich kann das. Er weiß das, weil er das oft geübt hat und gesehen hat, wie Gott ihm hilft. Wie viel Erfahrung haben wir mit diesen Dingen? Ich habe manchmal den Eindruck, wir neigen, natürlich, das ist ja menschlich, dazu, solche Dinge zu vermeiden, auch Konflikte zu vermeiden. Dann wird das irgendwo hingeschoben, nur kein Stress, es muss irgendwie alles easy und sanft sein, und wir üben nicht, auch unsere Waffen gegen den Feind zu gebrauchen, der da ist und uns bedroht und an meiner Tür steht und sagt, ich will dich versklaven. Der Stein in Davids Hand ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt für unser Leben. 5 Steine holt er aus dem Bach. Überlegt mal, im Neuen Testament kommen die Jünger zu Jesus und sagen, der hat tausende von Menschen, wie sollen wir die sind alle beinahe schon verhungert, wie sollen wir die je ernähren? Und dann sagt Jesus, was habt ihr denn? 5 Brote und 2 Fische. Wie David, 5 Steine, 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, komm, gib mir. Sie geben ihm das und tausende von Menschen werden satt. So kommt Jesus zu dir und sagt, was hast du denn? Ich habe eine Menge Zweifel und ich habe ganz große Angst, aber ich habe auch ein bisschen Gottvertrauen. Er sagt, gib mir das, gib mir das. Und dann vermehrt er das und dann kannst du plötzlich sehen, wie es bei den 5 Broten und 2 Fischen sein, wie tausende Menschen satt werden, wie plötzlich aus Ohnmacht Vollmacht wird. Und aus dem Kleinen Großes, aus deinem Kleinen, egal wie groß der Kieselstein ist in deiner Hand, macht er Großes, wenn du ihm den zur Verfügung stellst. Es spielt keine Rolle. Gottes Helden sind immer Kinder und werden es immer sein. Kinder in dem Sinne, dass sie sich Gott, ihrem Vater, zur Verfügung stellen und nicht versuchen, groß zu sein wie der Goliath, sondern klein zu sein. Gottes Helden sind Kinder, und dann guckt in deine Hirtentasche, so wie David, was sich darin befindet, was Gott dir mit auf den Weg gibt. Gebet, Glaube, deine Gabe, den Geist, Gerechtigkeit, Güte, alles geht 4G, 5G, 6G. Damit kannst du dem Feind entgegentreten. Erinnert euch, es ist noch nicht lange her, da haben wir als Gemeinden ganz viel versucht, mit 2G und 3G Dinge zu handhaben in Zeiten von einer Pandemie, die uns getroffen hat, wie ein Goliath und ihren Schatten weit vorausgeworfen hat. 2G, 3G. Wir haben vergessen, 4G, 5G, das, was Gott in unsere Hirtentasche gelegt hat, zu benutzen. Stattdessen haben wir versucht, mit weltlichen Mitteln zu kämpfen. Und haben Krieg mit Waffen geführt, ganz oft, die nicht unsere sind. Auf einem Kampfplatz, der nicht unserer ist. Und haben diesen Feind, diese Bedrohung, die den Namen Corona bekommen hat, 3 Meter, 3,50 Meter groß, wir haben ihn nicht auf unseren Kampfplatz gezogen und gesagt, hier findet der Kampf statt, wo wir sind und unser Herr. Hier musst du dich uns stellen. Nein, wir sind rausgegangen und haben mit seinen Waffen gekämpft und haben uns dann am Ende gegenseitig bekämpft. Wie viel Verletzung ist entstanden? Und wie viel muss noch vergeben werden? Weil wir vergessen haben, dass wir viel mehr Gs haben als der Feind. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass wir immer als Gemeinde, aber auch als Einzelne, die Bedrohung, die auf uns zutritt, jeden Tag auf unseren Kampfplatz holen. Und das ist hier vor Gott. Der Feind muss sich vor Gott rechtfertigen. Jesus, da ist jemand für dich. Und dann kommt Jesus und stellt den zur Rede. Und dann sieht plötzlich die Sache ganz anders aus. Wir dürfen und müssen uns darauf besinnen und auch unsere Lehren daraus ziehen. Für die Zukunft, wenn der nächste Goliath vor der Tür steht und seinen großen Schatten vorauswirft, dass wir nicht wieder, wie wir es oft gemacht haben in der Zeit, mit 2G und 3G und all diesen Dingen antworten, sondern mit 4G und 5G und 6G, mit Glaube, mit Gabe, mit Geist, Güte, Gerechtigkeit. All diese Dinge, die unser Waffenarsenal bilden. Wir dürfen daraus lernen, dass wir keine Angst haben müssen, dass Feinde kommen, dass ihre Schatten groß sind, aber wir keine Angst haben müssen. Und zuletzt, schau dir diesen Stein an und denk darüber nach. Du hast einen in der Hand, du hast mehrere in deiner Hirtentasche. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Manchmal ist das Füße stillhalten und das Schweigen eine viel stärkere Waffe als Aktionismus, hinzugehen, gegenseitige Verurteilungen und irgendwelche Dinge. Schweigen, beten und Gott kämpfen lassen. In deinem Leben, in deren Bedrohungen, aber auch in den Bedrohungen, die uns als Gemeinde treffen, immer wieder neu. Und im Neuen Testament sagt Jesus, Jesus schaute sie an und sagte, was bedeutet denn dieses Wort in den Heiligen Schriften? Der Stein, den die Bauleute als wertlos verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Was das bedeutet? Das ist der Stein, den du dem Feind entgegenschleuderst. Schleuder ihm den Namen Jesus entgegen, schleuder ihm deinen Herrn entgegen. Niemand wird bestehen. Mach es nicht in Eigenregie mit deiner Kraft, sondern schleuder ihm den entgegen, der wirklich ein Stein ist. Das ist der Stein in dir, auf dem du stehst. Der Fels, auf dem du stehst. Der Stein, der eine eigene Waffe ist, keine fremde Waffe. Und so ist es gut, wie David, uns das als Vorbild zu nehmen, als Gemeinschaft, aber auch als Einzelne. Kenne deine Grenzen. Wir sind alle begrenzt. Wir sind alle auf gewisse Art und Weise defizitär, wie immer du es nennen musst. Kenne deine Grenzen. Es ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist ein Zeichen von großer Weisheit, seine Grenzen zu kennen. So wie David sagt, ich kann diese ganzen Waffen nicht tragen. Was soll ich damit machen? Ich kann das nicht. Das ist meine Grenze. Aber meine Weite, meine Kraft und meine Stärke ist, dass ich mit meinem Gott über eine Mauer springen kann. Ich kann sogar über einen Goliath springen. Wenn ich das verstehe und mich nicht auf das Niveau des Feindes ziehen lasse, und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir im Alltag, wenn du am Montag wieder deinen eigenen kleinen und großen Bedrohungen begegnen wirst, wenn sie wieder an die Tür klopfen, die Goliaths, die Sorgen, die Ängste, der Chef, ups, Dinge, die runterfallen, Dinge, die man wieder aufhebt, all diese Sachen, dann denk daran. Ruf einfach den, der in dir lebt. Jesus, Besuch für dich. Und dann setz dich auf die Couch und trink eine Tasse Tee und sieh zu, wie er sich darum kümmert. Das ist gar nicht leicht zu lernen. Hat auch niemand gesagt. Aber es ist unser Leben. Es ist unseres Vorrecht, unser großes Vorrecht, so allen unseren Bedrohungen zu begegnen. Gemeinsam. Nicht als Einzelne. Das wünsche ich uns, dass wir das neu verstehen und in die Zukunft so hineingehen als Einzelne und auch als Gemeinschaft, dass wir beim nächsten Mal besser mit den Dingen umgehen, die uns hinausziehen wollen und uns bedrohen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass wir diese Beispiele nicht nur als nette Anekdoten aus der Vergangenheit lesen brauchen, als Geschichtchen, die unterhaltsam sind und dann auch wieder weg, sondern dass sie unser Leben beschreiben, dass du uns diese Bibel, diese Worte gibst, damit wir tatsächlich etwas erleben mit dir und tatsächlich diese Befreiung, diese Freiheit erleben, die unser Leben reich macht, die du uns schenkst. Hilf, dass wir das ganz neu verstehen, nicht mit fremden Waffen kämpfen, auf fremdem Grund, sondern dort, wo du uns hingestellt hast, auf diesen Felsen, dem niemand widerstehen kann. Du bist der König, du bist der Herr. Lass uns das auch in unserem Alltag als Einzelne, als Gemeinde ganz neu erleben. Amen.